NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Juni 1944. Island wird unabhängige Republik.
An jenem Tag versammelten sich schätzungsweise 25.000 Menschen am historischen Tagungsort des Parlaments in Thingvellir. Der Ministerpräsident eröffnete die Feierlichkeiten, der Bischof spendete den Segen der Kirche, ein Chor sang zwei Psalmen. Darauf folgte eine kurze parlamentarische Sitzung, zu welcher der Sprecher des Althing die Inkrafttretung der neuen isländischen Verfassung verkündete. Die Flagge der isländischen Republik stieg am Fahnenmast empor und die Kirchenglocken im ganzen Land läuteten. Nach einer Schweigeminute ertönte die Nationalhymne über der Versammlungsebene.
Rund 40 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Reykjavik erhebt sich im Südwesten Islands eine Ansammlung bizarrer Felsen aus der Küstenebene. Erstarrte Lava ist das. Davor liegt ein See, verflossene Reste eines Gletschers. Hier trat im Jahre des Herrn 930 zum ersten Mal das Althing zusammen, die Versammlung aller freien Männer der Insel. Es ist das älteste noch existierende Parlament der Welt. Weil es hier Wasser und saftige Weiden gab und die Felsen wie ein akustischer Verstärker wirkten, eignete sich das Areal bestens für die jährlichen Zusammenkünfte. Heute ist dort ein kleines Museum eingerichtet, das die wechselvolle Geschichte Islands dokumentiert.
Das Parlament war von 930 bis 1262 die wichtigste Institution des Landes. Auf dem Gesetzesberg trat die Versammlung zusammen, angeführt vom Gesetzessprecher, der die gültigen Gesetze rezitierte und die Versammlung leitete.
Lange bevor irische Mönche Ende des 8. Jahrhunderts Island kurzzeitig besiedelten, wusste man, dass es im äußersten Norden der damals bekannten Welt eine Insel gab. Der antike griechische Reisende Phytias von Massilia berichtete schon im 4. Jahrhundert vor Christus von Thule.
6 Tagesfahrten nördlich von Britannien.
Auf Keltisch meint Thule letztes Land. Später wurde daraus Ultima Thule und ein Mythos, der die Jahrtausende überdauerte. Die ersten Siedler, die dauerhaft blieben, waren Wikinger, seefahrende heidnische Krieger aus Norwegen und Schweden. Das Saga-Museum in Reykjavik erinnert an diese Zeit der Landnahme.
Der erste Siedler, Ingolfr Arnarson, kam im Jahr 874 nach Island und errichtete seinen Hof in Reykjavik, zwischen Stadtteich und dem heutigen Hafen. Seinen Namen, die Rauchende Bucht, verdankt die Stadt dem Dampf, der aus den heißen Quellen aufstieg.
Die Quellen gibt es immer noch, oft versetzt mit übel riechendem Schwefel, was die Isländer selbst gar nicht mehr wahrnehmen. Wenn kochendes Wasser eruptionsartig in die Höhe schießt, dann sind Touristen nicht weit. Der Geysir Strokkur etwa spuckt alle 8 Minuten. Und das heiße Wasser aus dem Erdinneren dient in Kraftwerken der preiswerten Energiegewinnung. Verschwunden sind dagegen die ausgedehnten Birkenwälder. Die ersten Siedler sahen auch noch größere Gletscher, wenngleich die heutigen Eisgebirge immer noch zu den größten in Europa zählen. Sie gaben der Insel auch ihren Namen, Iceland, Island.
Das historische Landnahmebuch verzeichnet für Anfang des 10. Jahrhunderts bereits über 400 Familien. Die Clans organisierten sich in 36 sogenannten Godentümern und gründeten 930 den Freistaat Island.
Der kam schon bald unter Druck. König Olaf von Norwegen schickte nämlich christliche Missionare. Die Isländer aber wollten Odin, Wotan und dem Donnergott Thor die Treue halten. Da ließ der König Geisel nehmen. Der Gesetzessprecher konnte den drohenden Krieg mit einem Kompromiss verhindern.
Wir wollen zwischen beiden Parteien schlichten, dass jede gewissermaßen ihren Willen bekommt. Aber wir müssen alle ein Gesetz und einen Glauben haben. Deshalb nehmen wir die neue Sitte an. Aber jeder kann weiterhin die alten Bräuche pflegen und den Göttern opfern.
Zu dieser Zeit, um 1000 nach Christus, wird von Island aus Grönland besiedelt. Leifur Eiríksson segelte weiter und entdeckte als erster Europäer Amerika, fast 500 Jahre vor Kolumbus.
Es begann eine Zeit der wirtschaftlichen und intellektuellen Blüte. das Zeitalter der berühmten Sagas. In Klöstern wurden sie auf Pergament niedergeschrieben, sie erzählen von Ehre und Blutrache. Bis heute hat sich die Sprache der Isländer, die sich aus dem indogermanischen Altnordisch entwickelt hat, kaum verändert. Auch wenn die Aussprache mittlerweile anders klingt als vor 1000 Jahren, die Isländer wachen über ihre archaische Sprache. Damit sich diese nicht mit fremden Wörtern vermischt, erfindet seit 1964 eine Expertenkommission isländische Umschreibungen für moderne Begriffe. Computer zum Beispiel heißt Zählwerk, Telefon Draht und Reklame Augenerleuchtung. Ragnar Thorsson, Sohn der deutschen Schriftstellerin Helga Nowak, die in den 1960er Jahren auf Island gelebt hat.
Die Sprache ist ein sehr wesentlicher Bestandteil unserer Identität. Das ist eine Sprache, die fast unverändert geblieben ist seit der Landnahme und sie spielt eine sehr große Rolle für uns.
Die Sprache überdauerte auch fast 700 Jahre Fremdherrschaft, denn 1262 war es mit der Eigenständigkeit vorbei.
Die Norweger übernahmen die Macht, 100 Jahre später die Dänen. Die zwangen Island 1550 dann die Reformation auf. Die Insel wurde lutherisch.
Trotz jahrhundertelanger christlicher Tradition, der Glaube an Elfen und Trolle lebt auf Island bis heute weiter. Die Geisterwesen gehören zum kulturellen Erbe. Das bestätigt auch die Sprecherin der evangelischen Volkskirche, Steinunn Björnsdóttir.
Es ist schwer zu erklären, aber ich kann das nur an meinem eigenen Beispiel, an dem einer tiefgläubigen Christin und Theologin, deutlich machen. Wenn ich an einen Ort komme, wo mir als kleines Mädchen gesagt wurde, dass dort eine Elfe wohnt oder unsichtbare Wesen sind, dann glaube ich heute nicht unbedingt daran. Aber ich kann es auch nicht absolut ausschließen. Ich mag den Gedanken, dass die Natur beseelt ist. Ich denke nicht, dass das schlecht ist.
Diese Geisterwesen, im Volksglauben unruhige Seelen Ermordeter, schützten aber nicht vor Angriffen von außen. Der spektakulärste Überfall erfolgte 1627, erzählt Kristin Johansdóttir, Bewohnerin der Island vorgelagerten Westmännerinseln.
Das waren Piraten aus Algerien. Das war schon heftig. Hier lebten 500 Menschen und diese Piraten haben 250 gekidnappt und verkauft auf Sklavenmärkten in Algerien. Um die 40 haben sie umgebracht und da blieben nicht gerade viele zurück. Aber man hat dann auch wieder irgendwie von vorne angefangen. Und das ist so ein bisschen Mentalität der Leute hier, also dass man sich doch dann zusammenreißt und von vorne anfängt.
Mitte des 18. Jahrhunderts die nächste Katastrophe. Mehrere Vulkane brechen aus, begleitet von Erdbeben. Die Ernte wird vernichtet, Tausende verhungern. Die Bevölkerungszahl der Insel sinkt unter 40.000.
Island nennt sich nicht ohne Grund Insel aus Feuer und Eis. Früher galt sie als Wohnort des Teufels und Hekla, einer der größten Vulkane, als Vorhof zur Hölle.
Geologisch betrachtet liegt Island auf dem mittelatlantischen Rücken. Zwei tektonische Platten, die nordamerikanische und die eurasische, gleiten hier mit 2 Zentimetern pro Jahr auseinander.
Trotzdem zerbricht die Insel nicht, denn aus dem Erdinneren kommt ständig Nachschub an geschmolzenem Stein. Der Geologe August Gudmundsson.
Island liegt auf einem Hotspot, einem riesigen Magmazentrum im Erdmantel wie Hawaii. Dieser heiße Fleck ist der Grund, dass es Island überhaupt gibt. Nur hier kann man das Auseinanderdriften der Kontinente an Land studieren. Normalerweise geschieht das ja auf dem Ozeangrund. In Vulkanländern wie Japan schieben sich 2 Kontinentalplatten aufeinander. Daraus entstehen so typische Vulkankegel wie der Fujiyama. Die sind viel gefährlicher als isländische Spaltenvulkane. Unsere Feuerberge werden für Menschen nicht sehr gefährlich.
Auf Island sind derzeit etwa 130 Vulkane aktiv. Einer davon brach am 23. Januar 1973 aus, ohne Vorwarnung, mitten auf den Westmännerinseln, in Sichtweite der Kleinstadt Hymé. Ursula Gudmundsson war dabei.
Wir sind abends noch spazieren gegangen, mein Mann und ich, und es war eine unheimliche Stille auf der Insel. 2 Stunden später geht das Telefon, mein Schwiegersohn ruft an. Er war damals hier Steuermann auf dem Fischkutter und dann sagt mein Mann, guck mal aus dem Fenster und dann habe ich das Schauspiel gesehen, was ich da sah. Das hätte ich nie in meinem Leben geglaubt. Ein Vulkan ausgebrochen in Westmanier. Diese Nacht werde ich niemals in meinem Leben vergessen.
Die Stadt wurde evakuiert und die Lava walzte binnen 5 Monaten etliche Häuser nieder. Der Rest war mit Asche bedeckt und teilweise verbrannt. Heute erinnert in Haimei außer Gedenktafeln kaum mehr was an diese Naturkatastrophe. Nur der Vulkankegel, der ist an seiner Oberfläche immer noch handwarm.
Solche und andere Katastrophen schweißten die Isländer zusammen. Das war schon immer so. Auch im 19. Jahrhundert, als das Inselvolk begann, als Nation aufzuwachen.
Die Wirtschaftslage hatte sich verschlechtert, Tausende wanderten nach Amerika aus. Die da blieben, verhandelten Jahrzehnte, bis Dänemark es schließlich Schritt für Schritt akzeptierte, dass Island wieder unabhängig sein wollte. Anfang des 20. Jahrhunderts ging es langsam aufwärts, auch die Infrastruktur der Insel entwickelte sich. Straßen, Brücken, Schulen, eine Universität entstanden. Dann die Weltkriege. Aufgrund ihrer strategisch günstigen Lage zwischen Europa und Amerika profitierten die Isländer unter dem Strich von beiden. Auch wenn der Preis war, dass zuerst britische, dann amerikanische Truppen stationiert wurden.
Schließlich 1943. Der seit 1918 gültige Unionsvertrag mit dem Königreich Dänemark lief aus. Der hatte Island bereits weitgehende Autonomie gebracht. Eine Verlängerung kam für die Isländer nicht in Frage. Sie wollten auch nicht warten, bis das von den Deutschen besetzte Dänemark wieder handlungsfähig war. Heute, vor 65 Jahren, handelten sie und riefen die Freie Republik Island aus. Es war der 133. Geburtstag ihres Unabhängigkeitskämpfers Jón Sigurðsson.
Doch die junge Republik war arm. Die USA griffen ihr mit dem Marshallplan unter die Arme. Island trat im Gegenzug der NATO bei und dehnte schrittweise seine Fischereizone bis auf 200 Meilen aus. 1975 kam es deshalb mit den Briten zum berüchtigten Kabeljaukrieg. Heute regelt eine Quote den Fischfang. Sigurði Kristjánsson, Chef einer Kutterflotte auf Heimei.
Als es noch keine Quote gab und jeder die Fischerei wie eine olympische Disziplin betrieb, war der Bestand total überfischt. 1968 sah es so schlecht aus, dass der Heringsfang vollständig verboten wurde, 8 Jahre lang. Seitdem wacht unser Meeresforschungsinstitut darüber und die Fangquoten richten sich nach den wissenschaftlichen Empfehlungen. Und heute sehen wir Hering überall um Island herum.
Auch Dutzende anderer Fischarten werden gejagt. Und Wale. Der kommerzielle Fang der Meeressäuger ist den Isländern seit wenigen Jahren wieder erlaubt. Mehr Geld machen sie aber mit Touristen, die zum Whale-Watching kommen.
Der Tourismus ist neben dem Fischfang und Export sowie der Schafzucht der wichtigste Wirtschaftszweig Islands. Die Geschäfte florierten in den vergangenen Jahren. Parallel dazu stieg die Bevölkerung an. Auf Island, die Insel ist etwa 3-mal so groß wie NRW, leben mittlerweile so viele Menschen wie in Bielefeld, gut 300.000. Ihre Kraft und ihre Identität speist sich weiter aus ihrer Sprache und Kultur. Isländer sind stolz auf ihren Literatur-Nobelpreisträger Halldór Laxness und auf die Musikkarriere von Björk. Declare independence. Don't let them do that to you. Dank der erneuerbaren Energie, die sie im Überfluss haben, fühlten sich die Isländer sicher. Sie lebten unbeschwert und über ihre Verhältnisse. Der Tanz auf dem Vulkan war Mitte 2008 aber abrupt zu Ende, als das Land in den Strudel der Weltfinanzkrise geriet. Der Staatsbankrott konnte erst in letzter Minute abgewendet werden. Seitdem heißt es, kleine Brötchen backen. Die isländische Krone wurde massiv abgewertet, die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an. Sie liegt derzeit bei knapp 10%. Die neue rot-grüne Regierung in Reykjavik mit Jóhanna Sigurðardóttir an der Spitze will die Kehrtwende schaffen. Die isländische Mentalität dürfte ihr dabei helfen. Die Isländer sind ein raues Klima und Einsamkeit gewöhnt.
Im Zeitzeichen erinnerte Christian Fock an die Gründung der Republik Island am 17. Juni 1944. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den österreichischen Schauspieler Hans Moser.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.